So, willkommen zu einer späten Folge Abenteuer Modellbau. Wir gucken, dass wir so gerade noch den Februar hier reinpacken, denn diverse Umstände. Nils, bei dir wieder neues Schichtsystem, bei mir neues Wohnungssystem. Wir versuchen, das Beste draus zu machen. Ja, heute eine entspannte Laberfolge über Modellbau, über die anstehenden Messen, unsere Vorbereitung und so weiter und so fort. Viel Spaß!
So, willkommen im, ja, man kann schon fast sagen im März, ne? Wir sind ja so spät dran, dass man fast nicht mehr willkommen im Februar sagen muss. Ja, Daniel sagte schon, durch diverse Umstände hat sich die Aufnahme jetzt doch relativ weit ins Monatsende verschoben. Ja, mein neues Schichtsystem ist da nicht hilfreich. Unser alter Rhythmus, den halten wir irgendwie nicht mehr so. Wir müssen ein bisschen mehr gucken, wann wir aufnehmen. Aber wir haben uns fest vorgenommen, die monatliche Frequenz beizubehalten, und darum sitzen wir jetzt heute zu sehr, sehr später Zeit für alte Männer ja. Und nehmen noch auf.
So 19.36 Uhr.
Ja. Ich meine, ich bin seit 4 Uhr wach, ne? Da ist das schon.
Ja. Und du hast mich ja gerade aus meinem Mittagsschlaf quasi rausgerissen. Ja. Ich habe die Nächte einfach scheiße gepennt und habe eben gesagt, ich lege mich einfach nochmal hin und wach gerade auf. Ihr kennt das doch alle. Man macht irgendwie so ein Powernap nachmittags und dann aus 20 Minuten werden anderthalb Stunden und du wachst einfach auf und fragst dich, in welchem Universum du hier noch bist. Und genauso bin ich gerade aufgewacht und guck aufs Handy. Nils, so wie sieht's aus? Machen wir jetzt Podcast? Ich so, oh, fuck. Und jetzt sitzen wir hier. Also falls ich ein bisschen Kacke laber, ich bin noch ein bisschen durch den Wind. Aber gut, reden wir über Modellbau. Wie geht das noch?
Genau, wir sagen einfach keinem, dass wir schon so spät haben. Nein, die letzte Folge mit Berthold im Januar ging ja schon Richtung Lingen. Die Folge hat uns wieder viel Spaß gemacht. Berthold hat viel erzählt, diesmal viel auch über sich. Also es war so ein bisschen persönlicher über den Menschen Berthold als vielleicht weniger über die EME. Aber trotzdem haben wir noch genug Infos dazu abgreifen können. Und ja, wir sind heiß, würde ich sagen. Also immer noch waren wir sowieso schon.
Du hast dich schon für den Wettbewerb angemeldet, ne?
Genau, man kann seit dem 15. Februar kann man sich anmelden. Ich wollte das auch relativ bald erledigt haben, weil ja, erste Mal, ne, da, falls das da irgendwie in irgendeiner Form Probleme gibt, dass man da noch ein bisschen Reaktionszeit hat und nicht irgendwie so einen Tag vorher denkt, oh scheiße, das klappt alles nicht mehr. Aber es war wirklich so einfach, wie Berthold sagte. Also es war absolut kein Problem, da sich anzumelden. Problem war für mich so ein bisschen die Einordnung, in welche Kategorien ich meine Sachen stelle. Aber das war wahrscheinlich eher so meine persönliche oder mein persönliches Problem. Ich glaube, generell wird das schon alles funktionieren. Und ja, ich habe jetzt 4 Modelle eingestellt und ja, mal schauen, was passiert, ne? Mal, wie heißt es, dabei ist alles?
Ja, aber das hatten wir auch schon in der Folge. Das hatte ich auch am Anfang, ne? Wenn jemand dabei ist, so wie du jetzt, der seit einigen Jahren Modellbau macht und schon dadurch relativ gut ist und sich dann trotzdem bei seinem ersten Wettbewerb anmeldet, dann ist die Definition natürlich, hey, du hast noch nie bei einem Wettbewerb mitgemacht. Dann melde ich jetzt hier mal bei Anfängern an. Und gleichzeitig machst du einfach seit, keine Ahnung, seit 15 Jahren schon Modelle und bist halt kein Anfänger. Das ist halt immer der Struggle, ne? Per Definition bist du Anfänger. Selbsteinschätzung ist dann eher wahrscheinlich so oberes Mittelmaß.
Ja.
Wenn also es diese Kategorie noch geben würde.
Eben, Berthold hat ja schon angekündigt, dass er es überlegt zu ändern, und er hat es jetzt auch geändert. Also es gibt nicht mehr Anfänger, Standard und Master. Wäre das der Fall gewesen, hätte ich selber versucht, mich in den Standard zu begeben, weil Anfänger sehe ich mich auch nicht mehr, aber halt auch nicht Master, ne? Und ich hätte versucht, irgendwie in die Standardkategorie zu kommen. Ich habe jetzt natürlich Hobby gewählt, weil Master bin ich halt auch nicht. Und ja, jetzt rücken die Anfänger- und Standardkategorien halt zusammen. Das heißt, es werden sich mehr Leute in dieser Hobbykategorie tummeln. Und ja, das Niveau aus dem Wettbewerb, was man so die letzten Jahre gesehen hat, war ja doch recht hoch. Und deshalb, also ich erwarte jetzt gar nichts. Ich will einfach mal dabei sein, und wenn sich irgendwas ergibt, dann, also ich würde mich natürlich freuen, sagen wir mal so.
Ich glaube da fest dran. Vielleicht gibt es da so einen Anfängerbonus. Oh, der ist das erste Mal dabei. Oh ja, komm, eine Bronzemedaille.
Ja, warum nicht?
Dass, ne? Er
also haben oder nicht haben. Ja.
Ja, eben, ich freue mich auch über meine, also. Ja, ich habe noch gar nichts gemacht, ey.
Ja, bei so vielen Teilnehmern, da ist halt einfach die Wahrscheinlichkeit nochmal geringer und dann freut man sich über alles, was geht. Und ja, ich bin einfach gespannt, was passiert und freue mich auf den Wettbewerb, auf die Competition, auf die anderen Modellbauer. Ja.
Ja, die Messe an sich ist immer cool, ne? Ich freue mich schon richtig. Wir sind ja diesmal wirklich mit einer ganzen Truppe vor Ort. Wir beide endlich mal zusammen. Du mit Anhang, Nadine ist noch mit dabei, Björn kommt mit und wer weiß, wen wir noch so alles vor Ort sehen. Lena überlegt ja auch anscheinend mal vorbeizukommen. Das wird ein cooles, langes Wochenende, wie jedes Jahr. Lingen im Ausnahmezustand.
Ja, wir auf jeden Fall im Ausnahmezustand. Ne? Ich weiß auch noch gar nicht, wie ich das alles ins Auto packen soll. Ne? Ja, ich habe ja doch, also die Überlegung, was ich so mitnehme und also Modelle irgendwie alle in Kisten, Dioramen, ich überlege Dioramen mitzunehmen, die natürlich mehr Platz brauchen und dann muss ich aber ja noch die Familie plus Gepäck alles irgendwie ins Auto kriegen, also ich bin sehr gespannt, wie es so zusammenkommt. Ich werde jetzt auch die nächsten Wochen wenig Modellbau betreiben, sondern auch schon wirklich Vorbereitungen Lingen machen und Kisten besorgen und Styrodur und gucken, was kriege ich wie, wo rein und werde wahrscheinlich im März gar nicht so viel Modellbau betreiben können, weil ich meine rare Freizeit in diese Vorbereitung stecken werde.
Ja, stimmt wohl. Da muss ich auch noch gucken. Letztes Jahr habe ich ja die große Titanic noch mitgeschleppt bis auf die Messe. Da hat es ja leider die Verpackung, also die Box außenrum ein bisschen mitgenommen. Das werde ich nicht nochmal machen. Das ist viel zu aufwendig und das ist viel zu gefährlich für so ein Großmodell. Aber es war einmal ganz cool. Das heißt, diesmal wird es jetzt ein bisschen einfacher. Der RC-Tiger mit über 5 Kilo ist halt so schwer, dass er quasi, wenn du einfach was an die Ketten links und rechts stellst, dann hält der auch im Auto. Hm. Aber die anderen Modelle, wir hatten ja schon mal gesprochen, ne? Die Taktik scheint ja zu sein, diese IKEA-Kisten. Und da drin diese Modelle zu stapeln, scheint ja so the way to go zu sein für so Messen.
Ja, meine Überlegung ist, ich kenne die IKEA-Kisten jetzt gar nicht so genau, aber es gibt so viele Kisten, die sind so leicht konisch und haben eventuell noch Rollen unten drunter. Und meine Überlegung ist halt, so Kisten, die so eckig wie möglich sind, unten eine Lage Styrodur rein, Modelle drauf und die Ränder dann auch auslegen oder kleinere Sachen vielleicht irgendwie mit Cocktailspießen oder so befestigen und ich muss halt mal gucken, wie so die Aufteilung ist. Ne? So kleinere Sachen wie Büsten oder Standalone-Figuren, die kriegt man noch vielleicht besser fixiert als so ein riesen Diorama. Ich werde die auch alle in ihren Hauben transportieren, dass sie schon dadurch so ein bisschen besser geschützt und verpackt sind. Aber ich habe halt auch nicht alles in Hauben, was ich mitnehmen will. Und ja, mit Hauben nehmen die mehr Platz weg. Und das wird auch eine wichtige Erfahrung sein, wie so dieser Transport klappt, auch nicht nur von hier ins Auto und über die Autobahn, sondern auch dann da in die Halle rein und das dann alles irgendwie, ja, also wenn ich wieder zurück bin und 50% meiner Sachen sind kaputt, dann werde ich mir das auch überlegen, ob ich nochmal irgendwo hinfahre zu irgendeiner Ausstellung oder ob ich meine Systeme überdenken muss.
Ja. Das ist dann die Erfahrung, die man irgendwie machen muss, ne?
Ja.
Mit so einer Messe. Das ging eigentlich relativ gut, weil ich finde, die Plastikmodelle sind halt echt super leicht. Ne? Das heißt, die packst du ja an, die legst, stellst du irgendwo drauf, die haben wenig Eigenleben. Und so Dioramen, wie du hast, die haben ja dann wieder ein bisschen Gewicht. Die haben diese Platte des Dioramas, die kannst du gut irgendwo hinstellen. Und dann geht das auch irgendwie. Oder? Also ich glaube, wenn man das richtig macht, ist das gar nicht so dramatisch und dann sollte auch eigentlich nichts kaputt gehen. Ich meine, klar, wenn ihr irgendwas durchs Auto fliegt, durch warum auch immer, da kannst du nichts machen, aber ich glaube nicht, dass da viel kaputt geht, oder? Sonst würden ja nicht alle Leute immer wieder mit ihren Hochglanzmodellen, aber perfekten Modellen da auf die Messen fahren.
Ja, ich weiß nicht, ob es ein Erfahrungsding ist. Ich stelle mir das halt vor, wenn du jetzt mal auf einmal plötzlich scharfe Kurve, scharf bremsen und da muss das halt schon so, also klar, die so einzelnen Modelle sind nicht so schwer, aber da bewegt sich halt trotzdem auch irgendwie immer was. Es vibriert sich vielleicht was lose oder, ich weiß nicht, vielleicht verkompliziere ich es auch, aber es ist halt auch so, dadurch, dass meine Modelle noch nicht so wirklich das Haus verlassen haben, so ein bisschen die Angst einfach davor, dass diese rohen Eier irgendwie Schaden nehmen. Und das macht mich sehr nervös. Gerade natürlich, ja, die Wettbewerbsmodelle sollten natürlich auch in einem Stück dann ankommen, damit ich da keinen Trümmerhaufen abgeben muss. Dann wäre auch gut, wenn sie wieder gut nach Hause kommen, aber das, ja, ich werde, wie gesagt, die nächsten Wochen damit verbringen, das alles so gut wie möglich zu verpacken, dass ich der Meinung bin, also da werde ich mir auch Zeit nehmen, ne? Ich werde mich da nicht rushen, irgendwie einen Tag vorher anfangen, und deshalb, ich habe den März echt so eingeplant, dass ich hauptsächlich erstmal alles verpacke, und wenn dann noch ein paar Tage überbleiben zum Basteln, dann werde ich basteln, aber März ist wirklich jetzt so eingeplant für Vorbereitung.
Ja, sehr gut, da müssen wir mal quatschen auch, dass wir, ne, einen Podcast-Stand irgendwie fertig machen, da wollen wir auch ein bisschen was mitnehmen. Und dann schauen wir mal mit den Modellen. Ja, ich sollte auch mal anfangen. Ich meine, ich habe nicht so viele und ich werde auch nicht viel mitnehmen. Aber klar, die beiden großen Dinger, da habe ich schon gesagt, der Kofferraum halb voll. Und da muss man schon irgendwie gucken, wie das funktioniert. Aber ja, da tauschen wir uns mal aus, Erfahrungsberichte, und dann werdet ihr sehen, ob alles heil angekommen ist, wenn ihr mal bei uns am Stand steht.
Ja, ich werde auf jeden Fall so ein kleines Notfallset an Sekundenkleber und so mitnehmen.
Ja, habe ich schon mal gesagt, auf der Gamescom gibt es immer sowas für die Cosplay-Leute. Gibt es immer unten so einen Stand, von der Messe, glaube ich, auch selbst organisiert. Cosplay-Notfallstand. Da ist eine Nähmaschine, da ist ein Kleber, da ist ein 3D-Drucker, da ist alles Mögliche da, dass du irgendwie deine Sachen reparieren kannst, wenn dir irgendwas passiert. Richtig gut.
Das ist echt gut, ja. Da müsste man vielleicht den Berthold mal stecken.
Ja, wir machen das selber gegen Gebühr. Hallo hier, die Abenteuer-Modellbau-Reparaturstation. Aber kannst du eigentlich bei der Zielgruppe vergessen, weil halt jeder einfach sein Zeug selber dabei hat.
Ja, vor allem dann artet das noch in Arbeit aus.
Oder ne? 28 andere irgendwo.
Ja.
Apropos Arbeit. Ich muss den März ja eigentlich noch komplett Gas geben und arbeiten, dass ich den Stritzwagen wirklich, ich will ihn ja nicht fertig haben für Lingen. Oder nahezu fertig, dass man sagt, so hier, guck mal, alles ist fertig, alles ist dran, funktionsfähig, rumfahren kann man ja schon. Aber ja, alles so, da sind noch Sachen dran, die für Funktionen sind noch nicht da, die Kanone, das Rohr ist halt so da drin, du kannst das nicht rausnehmen im Nachhinein, weil da diese zwei Halterungen vorne drauf sind und die eine hindert das Rohr, dass es nochmal komplett runterkommt. Das heißt, wenn das einmal da drin ist und ich dieses Teil da unten auch festklebe, gibt es kein Zurück mehr. Du kannst nur noch dann an das Rohrende irgendwie in der Wanne natürlich dran, aber rausmachen kannst du es nicht mehr.
Interessant, das ist auch so geplant und also von der Bauanleitung her, oder? Aber da gibt es keinen Plan B?
Ja. Nee. Nicht, dass ich wüsste. Aber ich überlege die ganze Zeit, muss man da denn nochmal dran? Also ich meine, ja, also
das ist eine gute Frage.
Das kann sich bewegen. Und klar, dieses letzte Teil da vorne, was da so das Ding festklemmt, mehr oder weniger, oder diese Führungsschiene, das Rohr wird halt irgendwann dicker. Und wenn diese Führungsschiene drauf ist, kann es halt nicht mehr in die Wanne natürlich nicht, weil es zu dick ist, und dann halt auch nicht mehr raus. Und dann hat nur noch diesen Weg des Hubs beim Schuss quasi. Aber eigentlich passiert ja nichts, ne? Die Technik, das Bewegliche ist alles drin. Und ja, ich werde natürlich alles testen, dass es sich bewegt. Das steht noch leider ein bisschen unter Spannung. Da muss ich noch ein bisschen feilen und machen und vielleicht so ein bisschen Öl, dass der Rückzug auch funktioniert. Ja, muss ich mal schauen. Oder ich klebe dieses eine Teil dann halt doch nicht dran, sondern mach das erstmal nur so mit Patafix fest. Kann ich ja auch machen. Merkt auch keiner.
Ja. Das Wichtigste ist eh, dass das Modell fahrbereit ist.
Aber die Camo und alles fertig, das ist noch viel. Genau.
Ja, du erinnerst dich da an den Vertrag, den du unterschrieben hast, ne?
Ja, fahrbereit ist es ja. Und der Tiger auch.
Ja, deshalb. Ja.
Obwohl mit dem Tiger will ich wirklich, das ist so fein, das Ding. Also da mal ein bisschen mit rumfahren auf jeden Fall. Vielleicht nur ein bisschen am Tisch vorne nach hinten. Da muss man mal schauen. Da habe ich ein bisschen sehr, 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 sehr Angst drum. Mit dem Stritzwagen, das ist so grob und natürlich 3D-Druck, das passt irgendwie. Aber ja. Ja, für die es nicht wissen, ich habe einen Vertrag. Ich musste und unter Gewaltandrohung von Nils Tochter einen Vertrag unterschreiben, letztes Jahr auf der Messe in Lingen, dass sie mit einem Panzer fahren darf. Mit dem Stritzwagen hauptsächlich, glaube ich. Weil der dann nicht fertig war und nicht fahrbereit. Nächstes Mal ist der fertig und dann will ich damit hier rumfahren. Und dann musste ich wirklich schriftlich unterschreiben, dass es bis dahin fertig ist und dass ich sie fahren lasse. Aber sie hat den Vertrag bestimmt nicht dabei an einem Tag.
Ja, aber die hat ein sehr gutes Gedächtnis. Sie wird es Ja, wie heißt das so schön? Das Wort gilt ja so gut wie ein Handschlag oder irgendwie so. So war das doch, ne? Ja, also.
Und es ist ja auch fahrbereit und es kann jeder mal eine Runde mitfahren.
Ja. Das ist auch gut so. Also, die wird ja jetzt nicht zwei Tage lang jeden Tag 8 Stunden fahren, aber wenn sie mal fahren kann, wird sie auf jeden Fall sich freuen.
Ja, bestimmt.
Ja, und ich muss eine kleine Ecke auf meinem Tisch frei halten, weil meine Tochter hat sich letztes Jahr so zwei kleine gedruckte Figuren gekauft auf der Messe. So Minions in verschiedenen Styles und die hat sie sogar, oder einer ist auf jeden Fall fertig, den werden wir auch bei mir am Tisch platzieren und der andere müssen wir mal gucken, ob wir den noch schaffen. Aber ja, der Nachwuchs wird auch präsentiert.
Das ist cool. Das ist richtig cool.
Ja, und dann mal gucken, was das dieses Jahr wieder bringt. Wir werden sicherlich nicht mit leeren Händen nach Hause fahren.
Ja, ich ja sowieso nicht. Ich muss mir ein Modell kaufen da, hast du gesagt.
Ja. Ja, ja. Wir müssen ja gucken, dass du nach dem Stritzwagen versorgt bist und nach Möglichkeit mit einem schönen 1:35er Plastikmodell. Und welche Gelegenheit wäre da jetzt passender in nächster Zeit, als sich da einzudecken?
Ja, ist wirklich so. Und ich habe ja noch in der Berthold-Folge gesagt, so, boah, keine Ahnung. Ich plane überhaupt nichts an so Messen, irgendwas zu kaufen, ne? Weil ich lege mir eh nichts in den Stash. Wofür? Ich habe alles oder kaufe das, was ich brauche. Modelle auf Lager legen, finde ich als nicht sinnvoll. Und ja, also, und dass man dann auf der Messe dann auch alles an Zubehör für genau sein Modell bekommt, halte ich so ein bisschen auch für unmöglich. Weil also im Internet kannst du alles bestellen. Und im Zweifel bestellst du bei 3 verschiedenen Shops und hast dann alles da liegen, was du brauchst. Aber dass auf der Messe genau das liegt, was du baust, also ich meine, ich will meine IS3 bauen. So, die gibt's, glaube ich, von Trumpeter und von Tamiya. Oder die IS7, einen von beiden will ich machen. So, es gibt nur die 2. Entweder sind die da oder nicht. Ob die dann einen besseren Preis haben, sei mal dahingestellt. Und dann das ganze Zubehör dafür. Ich bin gespannt, aber ich werde versuchen, mich komplett auf der EME für mein neues 1:35 Modell einzudecken. Und ich habe schon richtig Bock drauf.
Ja.
Bock, Geld auszugeben.
Ja, das ist auch diese Vorfreude. Ich habe ja letztes Jahr, wie ich da war, wusste ich schon, ich will einen Panzer 4 machen. Bin dann auch am MBK-Stand fündig geworden. Ich meine, Panzer 4 ist ein bisschen geläufiger als die IS-3 wahrscheinlich.
Ja.
Aber es war dann halt cool, ne? Zu wissen, ich brauche dieses Modell, man hält danach Ausschau und dann findet man noch was. Das hat Spaß gemacht, ne? Ich habe jetzt auch nicht so einen Riesenstash nach Möglichkeit und ich werde auch dieses Jahr kein Plastikmodell kaufen, weil ich schon Ideen habe für das nächste Projekt. Aber ich habe eventuell Zubehörbedarf. Zum Beispiel, mir schwebt so eine ganz bestimmte Gebäudeart vor und ich habe auf der IME-Homepage gesehen, die Händlerliste ist schon online und da gab es ein paar Hersteller, da könnte ich fündig werden und darauf freue ich mich dann dieses Jahr. Also dieses Mal kein Plastikmodell, sondern eher so wieder Zubehör.
Ja, auf jeden Fall. Man muss aber echt vorher recherchieren, ne, für so ein Modell. Man braucht dann seine Liste, ja. Man muss gucken, was gibt es überall, aber mit Scalemates hat man ja eine super geile Homepage, wo du ja wirklich jedes Zubehör, was es irgendwie für ein Modell gibt, aufgelistet hast und dann kannst du dir wirklich eine Liste zusammenstellen, was du dann haben willst. Und dann, ja, dieses Bummeln, das Losziehen, mal wirklich mit einem Grund da das Richtige zu finden, dann ist das auch so ein Glücksgefühl, ne? Ach, guck mal da ist der PE-Satz, den ich gesucht habe. Einmal in die Tüte bitte, der Herr, danke. Schön.
Ja, so ein paar Kleinigkeiten hat man ja eh mal so auf der Liste, ne? Also ich habe so, zum Beispiel suche einen bestimmten Primer hier von Mr. Hobby, dieser Mr. Surfacer in Schwarz. Habe ich letztes Jahr da nicht bekommen. Wir hatten hier nur diese Wasserversion und ich werde es dieses Jahr wieder versuchen. Und ja, das sind so diese Kleinigkeiten, die man vielleicht auch teilweise nicht immer im Kopf hat. Da muss ich mir da eine Liste schreiben, aber ja, irgendwas findet man halt immer, ne? So auch so Pflanzen, vegetationsmäßig für Dioramen, das sind ja so quasi die Handtaschen für mich. Da kannst du nie genug von haben, ne, um auch so ein bisschen Abwechslung in die Szenen reinzubringen. Und ich habe ja schon, ich glaube, an Diorama-Zubehör habe ich wirklich am meisten Vegetationssachen. Und ja, irgendwie kannst du da trotzdem nie genug von haben.
Ey, du weißt ja, welcher Stand da der richtige ist, ne? Es gibt nur den einen Stand für Zubehör und Grünzeug und der ist auf der Intermodellbau. Kennen Sie eh voll?
Ja. Da bin ich in der Tat auch immer fündig geworden.
Ist jedes Mal da.
Ja. Die guten Diorama-Sachen in dem Bereich modellbaumäßig sind halt auch jetzt nicht die günstigsten, sag ich mal. Modellbahnen, die sind da so ein bisschen mehr auf Masse. Da hast du dann eine gute Basis, um dann aus viel was Schickes zu machen. Aber ja, so die Diorama-Produkte von diesem, wie heißen sie, Diorama-Preseppe und so, die sind halt schon echt gut. Aber da kannst du halt echt dämlich kaufen und bezahlen. Und da muss man immer so gutes Mittelding finden.
Ja, apropos Dioramen, ich mache erstmal mein 1:35 Modell fertig und dann kann man mal gucken, ob ich das mal auf eine Base stelle, ne?
Das heißt, kann man mal gucken. Also da muss ja keine Riesenszene mit Haus und Figuren sein, auch wenn ich dir das sehr nahelege, aber eine Base muss das ja auf jeden Fall sein.
Ich, ja, es wird auf jeden Fall kommen. Ich werde nach diesen ganzen Jahren jetzt RC-Modell und groß will ich jetzt, gut, wer weiß, worauf ich Bock habe, ne? Dann mach das, worauf ich Bock habe. Aber erstmal kommt als nächstes die IS3 oder IS7 Plastikmodellbau. Und dann habe ich, das machen ja einige, ein paar Bilder gesehen auf Instagram von Leuten, die halt einfach nur das Modell dann auf ein schönes Stück Holz, gibt ja extra so Präsentierholzbretter, und dann ist da vorne eine Plakette, oder die war dann auch 3D gedruckt mit dem Fahrzeug, kurz ein paar Daten da drauf und dann eine schöne Haube da drauf. Das sieht auch einfach gut aus. Und er hatte irgendwie all seine Modelle in diesem gleichen Stil, in diesen gleichen Kisten da stehen. Und das war auch einfach geil. Da hat keine Base für mich gefehlt in dem Fall. Könnte ich mir auch gut vorstellen für bestimmte Modelle. Wie so, das hat so ein bisschen so Museum- und Ausstellungscharakter.
Ja, kann ich voll nachvollziehen. Ich kenne diese Holzsockel, sage ich jetzt mal, in diversen Größen, entweder so als kleine für eine einzelne Figur oder halt wirklich in größer für ein Fahrzeug. Das sieht schon echt geil aus. Ich finde dieses Mittelding ganz gut, dass du dann, keine Ahnung, auf der Oberfläche machst du noch ein bisschen Matsch, wo dann gerade das Fahrzeug durchfährt, dass das noch ein bisschen zum Fahrzeug passt, weil nur auf dem reinen Holzsockel finde ich zu nackt. Aber ja, die sind schon echt schick. Die können auch gut, wirklich gut aussehen. Die kosten halt auch wieder ein bisschen mehr als sowas gedrucktes oder aus Styrodur. Deshalb habe ich mich da noch so ein bisschen vor gescheut. Aber jetzt gerade so zum Wiedereinstieg könnte ich mir das auch gut vorstellen, ja? Dass das für dich gut aussehen könnte.
Ja, schauen wir mal, was passiert. Aber guck mal, ich sehe gerade eine gute Überleitung. Ich meine, du hättest eine ganz besondere Büste, nämlich auch auf einem Holzsockel. Die ist schon ein paar Jahre her. Passend zu einer Serie, richtig, die ich endlich mal nachhole.
Ja, das müssen wir wirklich rot in der Spotify-Playliste markieren. Am besten machen wir den Titel rot, weil Daniel hat es endlich geschafft, Band of Brothers zu schauen. Du bist noch nicht ganz durch, glaube ich, ne? Sagen wir jetzt zumindest mal.
Ich wollte eigentlich gerade eben mehr Essen machen und dabei eine Folge gucken, die 9. Und jetzt sitzt hier und muss einen Podcast aufnehmen.
Ja, scheiße, ne?
Aber das mache ich gleich noch. Pizza rein und dann wird's Folge 9 bin ich schon. Also 10 sind's, sagst du, ne?
Ja, genau. Ja, dann hast du ja nicht mehr viel. Also ich gehe davon aus, es hätte dir gefallen. Was anderes lasse ich eh nicht gelten.
Ja, wollen wir jetzt schon mal ein Fazit machen, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich gucke jetzt Band of Brothers nach x Jahren. Die ist ja, glaube ich, schon fast 20 Jahre alt, habe ich gesehen.
Ja, 2001, und länger älter
schon. Viele haben jetzt schon gesagt. Oh, krass, ja. Und das sagen ja wirklich viele, du ja sowieso auch, dass die halt einfach gut ist, historisch relativ gut und dieses ganze Thema sehr gut beleuchtet und auch unterhaltsam ist. Und jetzt hast du sie mir zum Geburtstag geschenkt, was übrigens so geil war. Also das ist ein perfektes Geschenk, fand ich. Ich habe mich so darüber gefreut, weil das einfach, es ist eine Kleinigkeit, es ist einfach nur, sag mal, es ist einfach nur eine Blu-ray gewesen oder eine DVD, wie auch immer. Aber es hat eine Geschichte, es hat einen Hintergrund. Jetzt gucke ich die endlich mal, weil ich es einfach hier liegen habe, weil du es mir geschenkt hast. Ich find's immer noch so geil. Wirklich, ich habe mich wirklich darüber gefreut und habe dann jetzt auch gefreut, mich dann damit auseinanderzusetzen. Und ja, es gefällt mir bisher ganz gut.
Ja, ist doch super. Dann sage ich jetzt auch gar nicht, dass du das mal so nebenbei irgendwie gedroppt hast, von wegen kannst du mir ja mal schenken oder so. Dann sage ich das einfach, das war meine Idee. Hab mich aber immerhin daran erinnert, dass das mal gefallen ist und fand die Idee dann auch wirklich immer noch gut. Und ja, es war die perfekte Gelegenheit, ne? Dein Geburtstag rückte näher. Dann habe ich mir gedacht, wenn nicht jetzt, wann dann? Du wirst ja noch ein paar Jahre älter hoffentlich, dann kriegst du vielleicht auch nochmal das Boot oder Christmas Vacation zu Weihnachten.
Ja, den habe ich ja geguckt.
Ah, den, ach stimmt, den hast du geguckt.
Also Christmas Vacation, ja.
Ja, die Serie ist halt, also die ist nicht perfekt akkurat, aber schon sehr akkurat und auch von der Qualität einfach sowas, was du nicht alle paar Jahre kriegst, sondern das ist schon echt so ein Juwel in dieser Blase, sage ich jetzt mal, in dieser geschichtlichen Serie, Filme, Blase. Und nicht zu Recht, nach 25 Jahren ist sie immer noch so bekannt, beliebt. Die Schauspieler haben auch ihre eigenen Reunions, wie damals die Veteranen. Also das war schon was Besonderes, was sie da auf die Beine gestellt haben. The Pacific ist ja auch von den gleichen Machern. Die war aber nicht so erfolgreich wie Band of Brothers, weil da ist einfach irgendwie was passiert, was nicht oft passiert. Und ja, für mich genauso prägend wie vieles anderes in der in dieser Hinsicht. Und ja, freut mich sehr, dass wir jetzt, auch wenn du die Serie wahrscheinlich noch mit anderen Augen siehst, aber wenn du die jetzt auch so 8 bis 10 Mal geguckt hast, dann werden wir uns auch vernünftig über unterhalten können.
Ja, ich kann auch verstehen, dass du den Winters als Figur genommen hast, weil es halt einfach doch ein sehr cooler Charakter ist. Mag ich sehr.
Ja.
Ich werde eh nochmal auf dich zukommen danach, weil ich, wie eigentlich bei vielen Sachen, ne, ich schaue da jetzt was, dann gucke ich mir die Schauspieler an, dann google ich das mal, was steht denn bei Wikipedia da drin, dann guckst du paar die historischen Events, die google ich ja auch parallel, ne? Dann Bombing auf Eindhoven. Ach so, okay. Habe ich gegoogelt. Ach so, ja, okay. Ah, hat genauso stattgefunden. Okay, ja. Was sind denn die Hintergründe gewesen? So und so und so und so. Ah, okay. Was ist mit Patton, die befreit haben? Und wie kritisch das dann gesehen wurde, brauchten wir nicht und bla bla bla. Das hole ich schon alles nach, um mir da auch so ein bisschen so ein Bild zu machen, zu schaffen. Und mal gucken, wenn das durch ist, wie es dann aussieht. Wir werden uns bestimmt mal drüber unterhalten können. Ein bisschen, auch wenn ich natürlich ein Laie bin, was da so die D-Day-Sache und alles, was damit zu tun hat, angeht.
Ja, vielleicht hat das ja auch erst ein bisschen was angestoßen und wenn wir uns da in Zukunft noch öfter drüber unterhalten und du das ja auch schon jetzt nachliest, vielleicht kommt dann wirklich so ein bisschen mehr bei dir so der Push in die Richtung, dass sich das Interesse noch ein bisschen ausweitet. Und ja, also ich habe die Serie ja schon, ja.
Da muss ich den guten Thilo zitieren. Ein Sherman nur als Wrack.
Ja, das war wahrscheinlich nicht so selten, aber das Ding ist halt einfach, ne, das ist wie mit den Mücken, ne? Wenn irgendwann zu viele da sind, dann gibt's halt irgendwann auch auf, ne? Also das hat schon halt seinen Grund, dass die damit erfolgreich waren. So, ich wollte nur, dadurch, dass ich die Serie schon relativ früh, nachdem sie raus war, geguckt habe, das waren ja halt alles auch relativ unbekannte Schauspieler und die teilweise die ersten Rollen gehabt und wenn im Nachhinein, die haben ja noch in Filmen, Serien mitgespielt und das war dann halt immer der Schauspieler aus Band of Brothers, ne? Da ist der Winters und da ist Perconti oder Malaki, weißt du, das war halt nicht die Figur aus der Serie, sondern das war dann halt die Band of Brothers Figur, ne? Das war halt echt, man konnte diese Jungs nicht mehr anders sehen, als man sie so kennengelernt hat.
Ja, es gibt so Rollen, ne? Die haben halt manche Schauspieler, die waren so prägend, das ist dann immer nur noch, keine Ahnung, das ist nur noch Terminator. Das ist nicht mehr Arnold Schwarzenegger als Beispiel jetzt, ne? Ja, schon cool. Hast du die auch damals von Anfang an gesehen oder wann hast du die nachgeholt?
Boah, das war ein paar Jahre, nachdem die rausgekommen ist. Ich bin auch relativ zufällig drüber gestolpert. Also damals gab es ja noch so diese großen Media-Abteilungen beim Mediamarkt und Saturn, wo dann ein ganzer Raum mit CDs, DVDs, Videospielen war. Und da bin ich irgendwie durchgeschlendert und hab dann, also es gab eine Box mit allen Folgen und es gab aber auch so Einzelboxen mit jeweils 2 Folgen. Und irgendwie bin ich dann über die Box mit Folge 3 und 4 gestolpert. Und dachte mir, oh, man ist ja immer auf der Suche was nach neuem, interessanten Sachen. Das sah ganz gut aus, habe ich mitgenommen. Hab das geguckt, das war auch cool. Und habe dann aber halt festgestellt, da fehlt ein bisschen was an Folgen. Und habe mir dann die Box besorgt, auf DVD damals noch. Und habe das dann in einem Stück durchgeguckt. Und ja, da war es vorbei. Ne? Dann unzählige Male geguckt seitdem. Ich schätze mal, das war so der Mitte 2000er, irgendwie 2005 oder so. Und ja, hab dann mittlerweile die auch auf Blu-ray und unzählige Male geguckt seitdem.
Tja, sehr cool. Also ich bin gespannt, wie es jetzt ausgeht. Ich fand diese Winterszenen, diese Folge, was ist das, 6, 7, 8 jetzt, haben sich ein bisschen gezogen. auch wenn du gesagt hast, ja gut, aber es ist halt ein geschichtlicher Rahmen, der da abläuft, ne? Klar kannst du so ein bisschen ausschmücken, filmerisch, dass es irgendwie interessanter ist, aber ne, keine Ahnung, so wie bei Titanic. Ja gut, die ist halt 3 Tage dahin gefahren. Du kannst nicht 3 Tage was anderes zeigen. Ist halt auch im Wasser gewesen, ne? Ist halt so. Und so ist es da halt auch. Aber es ist trotzdem nie langweilig gewesen.
Ja, ich fand halt, ich habe halt erst die Serie geguckt und habe dann daraufhin, wollte ich das Buch lesen. Das gab's halt nur auf Englisch. Das war dann das erste englische Buch wirklich auch, was ich gelesen habe, weil ich dieses Buch dazu lesen wollte. Und im Nachhinein, wo ich dann das Buch gelesen habe, also das war natürlich sehr viel umfangreicher. Und da ist mir halt erstmal so aufgefallen, wenn du diese 10 Folgen guckst, dann kriegst du einen falschen Eindruck. Ne? Zum Beispiel die Folge 5 Crossroads, die in Holland spielt. Das ist ja im Anschluss an Market Garden gewesen. Die waren ja irgendwie 70 Tage auf dieser Insel, auf diesem Island. Aber das war halt nur eine Folge von diesen 10. Das heißt, die waren eine sehr lange Zeit da, wo jetzt aber halt nicht so super viel Spannendes passiert ist. Also haben die daraus eine Folge gemacht. Die waren dann halt, die Winterzeit im Krieg hat sich halt auch ein bisschen gezogen. Da ist relativ viel passiert mit Bastogne, dann danach die Rückeroberung von Foy und so. Und dann waren sie ja noch in Hagenau. Da ist halt etwas mehr los gewesen, darum gibt es da 3 Folgen über diese Zeit, weil die halt auch sehr prägend für die Einheit war, für die Kompanie mit den ganzen Verlusten, mit den Umständen, mit den Lebensbedingungen. Und deshalb macht das schon Sinn, dass man da dann 3 Folgen zu diesem Thema macht oder zu dieser Zeit von 10. Ich fand aber, das waren somit die besten Folgen für mich, ne? Also die Folgen 6 bis 8 in dieser Winterzeit. War nicht nur von dem, was passiert ist, sondern einfach auch von, wie es die Einheit geprägt hat, ne? Wie viele, das kommt ja auch nicht so in der Serie rüber, ne? Es ist ja eine Kompanie, 150 Mann plus diese Headquarters-Kompanie, kannst du von 200 Mann ausgehen, aber es sind ja in der Serie, sind, keine Ahnung, 20, 30 Mann, die regelmäßig präsent sind. Und die hatten ja eine Verlustrate, gerade auch so in den Fallschirmjäger-Einsätzen, die war ja teilweise bis 50%. Also das heißt, es war immer sehr viel neues Personal, was du ja durch die Serie aber gar nicht so mitkriegst, weil immer relativ die gleichen Charaktere gezeigt werden, ne? Und das war halt auch so dieser Unterschied zwischen Serie und Buch, weshalb ich halt das Buch auch nochmal sehr empfehlen kann. Da kriegst du nochmal so ein anderes Gefühl für, ne? Für die Serie. Und ja, das war ja, halt hab so.
Ich im Abspann auch gesehen, dass es halt auf dem Buch basiert.
Ja, richtig. Das war sogar eigentlich ein glücklicher Umstand, weil der Autor Stephen Ambrose wollte zum D-Day 94 ein Jubiläumsbuch über den D-Day schreiben. Und musste dann irgendwie noch so ein bisschen Zeit überbrücken, bis der damit anfangen konnte. Und hat dann irgendwie, ich glaube, 91 bis 92 hat er sich gedacht, ich schreibe jetzt noch irgendein anderes Buch. Hat dann irgendwie diese Einheit gefunden über Veteranen, weil die halt noch relativ aktiv waren mit Veteranentreffen und regelmäßig. Und irgendwie ist er dann auf diese Einheit gekommen und hat sich gedacht, das ist der perfekte Lückenfüller, um noch ein Buch zu schreiben. Und im Endeffekt dann Band of Brothers wurde erfolgreicher als dieses Jubiläumsbuch und nicht nur diese Einheit, sondern auch diese ganze Zeit nochmal so wirklich gepusht, auch in den Staaten. Also das war wirklich so ein Anlass, dass nochmal bei vielen Generationen das Geschichtsinteresse geweckt wurde, ne? Also eigentlich aus einem Lückenfüller wurde wirklich so ein prägendes Werk.
Das heißt jetzt historisch gesehen, diese ganze Einheit ist wahrscheinlich auch jetzt einfach so bekannt und auch in den Büchern oder in deiner Figur und was weiß ich was, so gepusht halt auch wegen der Serie? Oder war das halt wirklich irgendwie sowas Besonderes? Weil ich kenne mich ja nicht aus. Ich bin historisch da überhaupt nicht da. Ich gucke diese Serie. Klar, man kennt so die Geschichte, D-Day und Co. und da die Amis und die Russen von hier und all sowas. Aber für mich ist das ja erstmal, ich gucke das einfach aus, 80% Entertainment, 20-30% vielleicht Geschichte, weil ich es ja noch nicht kenne. Du kannst das wahrscheinlich schon vorher alles. Du hast das erste gesehen, du hast das Buch gelesen, dann guckst du es nochmal und dann reiht man das ja immer so nach und nach ein. So wie wenn ich jetzt Titanic gucke, mit dem ganzen Hintergrund, was ich über diese 1,5 Jahre mir reingefressen habe mit 7-8 Büchern, dann siehst du alles mit einem ganz anderen Auge.
Ja, auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, es gab viele Einheiten, die vieles Außergewöhnliches gemacht haben, aber diese Elite-Einheit war halt noch mal ein bisschen außergewöhnlicher. Nicht nur von dem, was die während dem Krieg geleistet haben, sondern auch, also es waren halt keine zusammengewürfelten Einheiten. Diese Einheit, die hat zusammen die Ausbildung gemacht, die waren zusammen im Kampfeinsatz, die Verletzten, als die wieder genesen waren, die kamen wieder in diese Einheit zurück. Das heißt, du hattest so immer diesen Kern. Bei normalen Infanterieeinheiten zum Beispiel, da gab es dieses Rappel-Deppel, dieses Ersatzdepot. Die wurden zusammengewürfelt, in die Ausbildung geschickt, wurden in den Kampfeinsatz geschickt und wer verletzt war, wenn der wieder genesen war, kam der in irgendeine andere Infanterieeinheit. Das heißt, du hattest nie so diesen Kern. Du hattest immer einen Personalwechsel. Und bei diesen Spezialeinheiten oder Eliteeinheiten wie den Fallschirmjägern war es halt so, dass immer die gleichen Leute zusammengeblieben sind. Natürlich Verluste wurden ersetzt, aber die Genesenen kamen wieder in die Einheiten zurück. Das heißt, du hattest einen anderen Zusammenhalt als in einer einfachen Infanterieeinheit. Und dadurch hast du, oder nach dem Krieg sind diese Jungs halt auch sehr verbunden gewesen. Auch so gegenüber Dick Winters, der halt menschlich auch ein sehr guter Vorgesetzter war, auch strategisch und taktisch ein sehr guter Vorgesetzter war, der hat das dann halt auch nochmal so ein bisschen, oder der hat auch der hat dafür gesorgt, dass diese Einheit so zusammengebunden und geschworen war und dadurch hat sich das halt auch ergeben, dass einige Mitglieder dann dafür gesorgt haben, dass nach dem Krieg regelmäßige Reunions abgehalten wurden und das, oder als der Stephen Ambrose dann eine Einheit gesucht hat, worüber er schreiben kann, da gab es halt jetzt nicht so super viele Einheiten, die sich seit dem Krieg regelmäßig getroffen haben. Und da war halt diese Kompanie war halt eine der wenigen, hatte natürlich noch eine relativ interessante Geschichte, weil sie halt so Außergewöhnliches im Krieg geleistet haben und jetzt nicht so eine, ich sage es mal, einfache Infanterieeinheit waren. Und ja, dadurch haben die sich halt perfekt dafür geeignet, dieses Buch über sie zu schreiben. Und dieses Buch war schon sehr erfolgreich. Deshalb haben die dann die Serie darüber gemacht und also die Serie, die Pilotfolge kam 2 Tage vor 9/11 raus. Was heißt, danach war natürlich Amerika erstmal nicht so in der Stimmung für Kriegsserien. Deshalb ist sie erstmal relativ schlecht angelaufen und hat sich dann im Nachhinein als Kult entwickelt, sage ich mal. Also das war schon eigentlich wie alles, wie die Leistungen im Krieg, wie die Zeit danach, war auch diese Serie außergewöhnlich und ungewöhnlich und ja, auch irgendwo Zufall, ne, dass es jetzt genau diese Einheit getroffen hat. Ja, der hat die jetzt nicht speziell ausgesucht, der hat sie genommen, weil sie da waren, sagen wir mal so. Das war halt nicht selbstverständlich. Diese Veteranenkultur, ja, die hat sich halt auch, ja, diese Veteranenkultur hat sich das auch erst entwickelt, ne. Das war auch nicht so, dass die seit den 60ern, 70ern, 80ern ihre Veteranen gefeiert haben, gerade noch mit so Sachen wie Vietnamkrieg, wo die ja böse auf die Mütze bekommen haben. Das hat sich dann wirklich so wieder so Ende der 80er, 90er entwickelt, dass die ihre Veteranen wieder so herausgeholt haben, ne, weil auch die Weltkriegsgeneration dann schon älter wurde und das ist dann wieder aufgelebt, auch durch Band of Brothers, ne, und die waren dann halt so mit die präsent waren, die da waren und dadurch wurden die natürlich auch immer bekannter, also die haben nicht ihr ganzes Leben lang als Stars verbracht, sag ich mal, ne, das kam wirklich so in den 90ern, als dann dieses Buch rauskam.
Voll interessant und das ist halt dieses Drumherum, was mich dann auch interessiert bei Themen. Und mal gucken, was, wenn ich die beiden Folgen durch habe und wie das Ende ist. Und da wird bestimmt auch nochmal, es kommt ja oft immer so ein Abspann danach, wo so historisch nochmal gesagt wird, dass dann die Daten, dass das passiert. Ja. Dass ich mich da auch nochmal ein bisschen reinfuchse in ein paar Personen oder ein bisschen drumherum. Gibt es da vielleicht auch nochmal so ein paar Dokus darüber, über die?
Es gibt Dokus, aber ist es nicht so, dass sie dokumäßig super ausgeleuchtet wurden. Es gab halt viele Bücher, ne? Also nach der Serie gerade hat dann fast jeder bekanntere Veteran sein eigenes Buch geschrieben mit seinen Erlebnissen, die auch nochmal mehr ins Detail gehen, also sich auf die einzelnen Personen fixieren. Die habe ich auch fast alle da und gelesen und man saugt dann halt alles auf, was man kriegen kann, ne? Und dann gab es halt auch noch Bücher von denen, die weniger bekannt waren oder nicht so in der Serie präsent und weil mich interessiert immer, egal von wem, ob es ein Deutscher, ein Amerikanischer oder sonst was ist, wenn ich so ein Soldatentagebuch lese, dann will ich wissen, was ist nach dem Krieg aus ihm geworden, wie hat er sein Leben verbracht, hat er geheiratet, hat er Kinder, war der beruflich erfolgreich, ne, was hat er so gemacht? Und das fand ich halt, oder das wurde bei Band of Brothers angeschnitten, aber aufgrund der Menge der Soldaten war es halt einfach unbefriedigend, diese Informationen, die da waren. Und dann, das hat mich dann auch dazu gebracht, noch weiter nach diesen Büchern zu suchen und auch nach dem Buch selber, Band of Brothers, weil ich einfach mehr Hintergrundinfos haben wollte, was ist nach dem Krieg aus den Jungs geworden und das interessiert mich halt auch noch dazu, ne? Das ist so, ja, also das war, wie gesagt, das war wirklich so mit so einer Einstiegsdroge in die, dass ich noch mehr in dieses Geschichtsinteresse, ja, komme.
feiere ich. Feiere ich richtig, ja. Richtig. Und dann verstehe ich auch, warum du dieses krasse Interesse hast. Und genau so habe ich das ja mit der Titanic gemacht. Deswegen habe ich mir auch das Buch von Robert Ballard geholt, der die Titanic entdeckt hat. So, und der hat auch ein Buch darüber geschrieben. So, natürlich steht das bei mir im Regal. Wie ist das passiert? Wie war das? Wie war diese Suche? Das war ja auch, wer findet das Wrack der Titanic? Das ist ja dann auch irgendwie mit Ruhm und Ehre, politischen Sachen. Die einen Länder wollen da, die Franzosen wollen hier, die Amerikaner da. Und dann irgendwie hat sich's halt, ist die Geschichte halt so geschrieben worden, wie sie geschrieben wurde, ne? Und
ja.
Das sind halt auch Hintergründe, die interessanter sind als Jack and Rose. Und da hört es ja bei vielen schon auf bei Dieter.
Ja. Ja, das ist das. Du hast mal so diese Event-Zuschauer, ne, die entweder Jack and Rose sehen wollen oder halt, boah, geil, Panzer und Granaten, ne? Aber dann gibt's halt so die sich für die Geschichte interessieren, so, ne? Und für das drumherum. Oder für, warum ist es überhaupt da, ne? Oder warum ist das überhaupt passiert? Und da hast du dann so Leute wie uns, die dann da tiefer eintauchen.
Ja.
Ja, hätten wir hier einen Geschichtspodcast, würden wir jetzt noch super weiterreden, aber ich habe irgendwie gehört, wir haben auch so ein bisschen was mit Modellbau am Hut, ne? Wir sind nämlich jetzt schon wieder ordentlich abgeschwiffen, glaube ich.
Ja, aber das gehört zum Modellbau dazu.
Ja, irgendwie haben wir ja schon ein paar Mal erwähnt, ne? Wie das zusammenhängt alles. Also Leute, wach werden.
Ja. Ja, okay. Ich bin ja selber so langsam wach geworden. Ja, was steht noch an? ich wohne ja in der neuen Wohnung und habe hier mein Modellbaureich wieder aufgebaut. Bin froh, dass ich wieder meine zwei Tische hier hinstellen kann. Mein Maltisch und mein Bautisch. Muss man noch ein bisschen gucken mit der Absaugung. Jetzt die Fenster anders, der Schlauch ist zu kurz. Man muss das alles so ein bisschen anders jetzt hinstellen. Aber, wo ich noch mit dir quatschen wollte, Thema die Skardeswand mit den Farbhaltern. Und da habe ich jetzt auf der Arbeit angefangen zu drucken. Erzähl doch noch mal kurz, was du da genau gemacht hast.
Ja, ich hatte mir von Ikea diese Skardes-Lochwand besorgt, zwei Elemente von diesen größeren, und habe dann angefangen, da mit meinem Filamentdrucker Farbhalter zu drucken. Wirklich, ich glaube, über Wochen, Tag und Nacht lief der Drucker, weil ich habe ja jetzt auch nicht den schnellsten, ich habe ja noch so einen relativ alten Ender mittlerweile. Und ich habe halt den Fehler gemacht, weil ich da zu der Zeit noch relativ wenig von diesen Vallejo Ammo AK Flaschen hatte, diese 17 mm Tropfflaschen, ne, diese Standardflaschen, und habe dann Halter gedruckt, wo die Flaschen aufrecht drin stehen. Und jetzt mittlerweile, wo das Ding schon gut gefüllt ist, denke ich mir, hätte ich mal welche gedruckt, wo die Flaschen so leicht schräg drin stehen, weil da kriegst du viel mehr rein. Ne? Das ist auch das, was ich dir schon empfohlen habe, druck schräge Halter, dann kannst du die Flächen sehr viel besser nutzen, weil wenn du die so aufrecht stehend hast, nehmen die natürlich in der Höhe viel mehr Platz weg. Du musst aber auch darüber noch einen guten Zentimeter, wenn nicht mehr, Platz lassen, damit du die Flaschen aus diesen Haltern rausheben kannst. Und dann passt das mit den Löchern nicht so gut. Also ich habe da jetzt bestimmt so 3 Zentimeter Platz zwischen, was natürlich eine unglaubliche Platzverschwendung ist. Und ich will die ganzen Halter nicht neu drucken, weil ich die alten noch nicht alle wegschmeißen will. Deshalb muss ich da jetzt irgendwie noch durch.
Ich habe die ersten Flaschenhalter für die schon gedruckt.
Ja, ersten Graden. Ja, okay. Ich meine, du hast nicht so super viele Flaschen wie ich, ne? Du wirst wahrscheinlich wirklich ein bisschen mehr mit dem Platz rauskommen.
Denke ich auch. Aber klar, diese nach vorstehen sind schon ganz cool. Ja, also was wir uns eigentlich mal vorstellen wollen, Nils hat halt diese Wand. Ich weiß nicht, ob du die auf Instagram auch mal drin hast. Und da ich jetzt hier die nochmal neu ausrichte und Farben weggeschmissen habe und dann kommt so alles zusammen und dieses Board ist halt so universell in Kombination mit einem 3D-Drucker. Man sagt, boah, ja, okay, aber ich habe 3 von der Marke, 4 von der Marke, 5 von der Marke und die passen alle nicht in diese vorgefertigten Bretter da irgendwie rein. Ja, so what? Druck dir halt einfach genau für diese Farben die Halter. Fertig ist und pack die da rein. Und du kannst es immer anpassen, du kannst es modifizieren. Und ich denke einfach, dass das eine ziemlich perfekte Lösung ist für einen Modellbauarbeitsplatz. Und da will ich jetzt auch mal ein bisschen anfangen. Ich werde mir mal so 2 Wände holen. Und bin schon am Drucken.
Ja, also nicht nur Modellbau, ne? Es gibt ja Dateien für alle Bereiche, sei es Heimwerken, Garage, Nähen, was du dir vorstellen kannst, gibt es Elemente für diese Skardes-Lochwand und ich habe die auch schon mehrmals umgestaltet, andere Sachen da hängen gehabt und je nachdem, wie ich Platz hatte und Ich habe da jetzt die 17, die diese Farbflaschen halt hängen. Ich habe die so Washes, das sind also 35 Milliliter Flaschen. Ich habe meine Verdünner da. Das ist schon echt eine geile Sache. Sieht halt auch nett aus, ne? Mit den ganzen Flaschen da. Ich habe die schön nach Farbe sortiert, ne? Von dunkelgrün nach hellgrün, von steingrau bis mittelgrau, von schwarz nach weiß, ne? Also das ist schon echt, das sieht schon ganz nett aus, muss ich sagen. Macht doch dann mehr Spaß, die Farben zu benutzen, als wenn die in irgendeiner Kiste liegen. Man hat doch einen besseren Überblick, was hat man überhaupt da, ne? Also das, oder was kann man kombinieren, um diese Farbe zu mischen? Und das wertet den Arbeitsplatz schon echt gut auf und es ist eine relativ günstige Lösung, wenn du so einen FDM-Drucker hast, im Vergleich zu so Sachen von Hobbyzone oder so, wo du diese Holzelemente kaufen kannst. Und ich fand die trotzdem irgendwie nie so perfekt. Und jetzt habe ich den Tisch frei, habe die ganzen Farben an der Wand und kann mir das so einrichten, wie ich will. Also ich finde es echt optimal. Also das müsste eigentlich Pflicht sein, dieses System zu haben.
Ja, es hat auch was. Also es gefällt mir auch. Als ich das bei dir gesehen habe, es sieht wirklich schick aus und man kann auf alles irgendwie reagieren, was man irgendwie möchte. Und diese Standardfarbhalter, ja, und auch die sind dann irgendwie auch mal 15, 20 Euro für so ein Brett, je nachdem. Wenn du was ordentliches haben willst, dann brauchst du da 3-4 Stück von. Dann passen da manche nicht übereinander oder wie auch immer. Und ich will das jetzt ja mal gucken, mal angehen, wenn ich hier mal jetzt aktiv weitermache, nebenbei mal ein bisschen drucken, diese Wände kaufen. Und ja, wir wollen uns einfach nur mal vorstellen, mal von erzählen. Vielleicht ist das ja was für jemanden, dann schreibt uns gerne mal. Oder vielleicht habt ihr noch andere Lösungen oder nutzt das Scales für was anderes. Aber wie du sagst, das Internet ist voll davon. Das ist halt auch das Geile. Dieses Board ist so beliebt und so verbreitet, dass die 3D-Druckszene da halt, egal für was. Ja, Mann, ich wette, du kannst da Fernsehhalterung kannst du dir da drucken. Weil ich immer an dieses Board gegangen oder was weiß ich, Glashalter, irgendwas. Egal, alles. Du kannst auch Körbchen in jeder Größe drucken, wo du einfach irgendwelche Sachen
schmeißt. Ja.
Dein Kronkorkenhalter für das Bierchen
richtig,
am Platz.
Ja, ich habe sogar ein Schälchen mir gedruckt für die ganzen leeren Kronkorken, die ich dann als Farbdeckel benutze, ne? Oder für meine Sektkorken, wo ich die Figuren drauf stopfe, habe ich auch so einen Halter gedruckt. Klopapier und Zewa-Rollenhalter habe ich da dran. Also das und es ist halt echt platzsparend. Ne? Ich hatte vorher auch diese Holzregale für die Farben, aber die waren super tief. Da kriegst du da nur 20 Flaschen rein und das war alles irgendwie, da war der Tisch so voll und ich habe jetzt alles an der Wand. Der Tisch ist relativ frei. Das ist einfach optimal.
Ja, ich bin überzeugt, ich werde es auch benutzen.
Ich bin überzeugt, dass du begeistert sein wirst.
Ja, erstmal alles drucken. Ich werde, bevor ich mir die kaufe, werde ich erstmal wirklich Dinge gedruckt haben, dass ich direkt so 50%, 60%, 70% direkt an die Wand knallen kann.
Ja.
Und dann ein bisschen feintunen kann. Ja, dann nur noch einen kleinen Ausblick. Wir haben jetzt Ende Februar. Die Folge für Lingen gab es letzten Monat. Heute haben wir Lava-Folge. Nächsten Monat ist die EME selber. Da sind wir vor Ort mit allem Mann. Kommt vorbei. Wir freuen uns, wenn wir uns da sehen. Dann haben wir für nächsten Monat wieder, da freue ich mich auch wieder drauf, Nina K. und Nina K. für die Intermodellbau wieder am Start, die am Anfang April dann wieder läuft. Da haben wir eine Kleinigkeit nochmal vorbereitet, haben auch ein kleines Gewinnspiel, ihr könnt ein paar Tickets bei uns gewinnen. Und dann würde ich sagen, geht der Frühling los, dann ist irgendwann Ostern und im April, ach, wer weiß, was wir da machen. Das Jahr ist so lang.
Ja, ich denke auch. Wir haben ja auch schon wieder gute Ideen und auch Feedback bekommen, welche Leute wir vielleicht nochmal einladen könnten, weil die Folgen so gut angekommen sind. Und ich glaube, die Leute haben auch schon Bereitschaft signalisiert, also da eigentlich haben wir schon wieder so die ganz gute Ideen für das Jahr, sag ich mal, ne?
Ja, auf jeden Fall. Wir werden noch mal ein paar Gäste am Start haben. Oh ja, wir werden ein paar Gäste am Start haben. Das können wir noch nicht verraten. Das klären wir auf der EME selber. Also ja, wir haben noch ein paar Ideen, genau. Dass der Wolfgang noch mal vorbeikommt mit seinen Schiffmodellen, wurde sich auch noch mal gewünscht. Genau. Und ja, ich glaube, wir werden den Content für dieses Jahr sowas von füllen. Da mache ich mir gar keine Gedanken.
Genau. Vor allem, wo wir jetzt tatkräftige Unterstützung vom Björn haben, der uns auch nochmal pushen wird und dafür sorgen wird, dass wir präsenter sein werden. Und ihr werdet es mitkriegen, wenn etwas bei uns passiert.
So sieht's aus. Ja, dann danken wir euch fürs Zuhören. Lasst uns ein Like, einen Kommentar, eine 5-Sterne-Bewertung da. Schaut in die Shownotes, was wir da so Tolles für euch vorbereitet haben. Und baut eure Modelle, habt Spaß am Kleben und am Machen, seid kreativ und empfehlt uns natürlich weiter. Bis zum nächsten Mal und auf der EME natürlich. Kommt vorbei.
Ja, macht es gut. Ich freue mich, euch alle zu sehen.
Tschüss.
Tschüss.